Filmriss, das Kinomagazin bei Radio Blau und Radio Korax.
Sagt hallo und begrüßt euch zu diesem schönen Wochenende, Pfingstwochenende, sag ich mal. Bei uns Leipzig, da gilt's klassisch, da ist das WGT wieder voll am Start, alles ist wieder schön schwarz, es gibt viel zu sehen. Together. Okay, 3, 2, 1, let's jam. Und auch im Kino gibt es viel zu sehen. Und du hast auch was gesehen. Ich begrüße dich, Jasmin.
Moin.
Es gab Horror, der wahre Horror war und bestimmt auch andere Sachen.
Ja, Kunst. Und Kunst. Hauptsächlich Kunst.
Kunst ist immer gut. Außer es kann weg. Der Flo kommt dann noch pünktlich, hat er gesagt. Und jetzt gehen wir erstmal mit einem guten Gefühl in die Sendung rein.
In den Filmen habe ich immer heldenhafte Typen gespielt. Aber wenn die Scheinwerfer ausgingen, gab es nur noch Drogen und Stumpfsinn und das Begehren nach Frauen. Jetzt wird es Zeit. Zeit, ein wenig von dem zu sein, was ich mir immer ausgemalt hatte. Ein Held.
Ein Held werden wir jetzt alle. Du hast so unglaublich geguckt. Das war Bruce Campbell in Bubba Hotep.
Okay.
Als Elvis natürlich, ja. Der ja in Wirklichkeit überlebt hat. So. Und es geht aber jetzt weiter mit Lars. Ist sehr weit weg. Er ist unterwegs. Wo ist er denn?
Im Dreiländereck.
Ja.
Deutschland, Polen, Tschechien. Er ist beim Neiße Filmfestival und genau bevor wir jetzt zu den Filmstarts der Woche kommen, gibt es noch den Kurzbericht von Lars, was da so die Woche passiert.
Ja, nice am nicesten. Was hat denn Lars zu erzählen?
Gucken wir, ob das klappt.
Hallo ihr Lieben, ich melde mich hier live vom 21. Neiße Filmfestival und bin auch gerade wieder im Kino. Deswegen muss ich euch hier so kurz was einsprechen. Viele Filme in diesen Tagen im Dreiländereck in Zittau, in Görlitz, Groß-Hennersdorf, aber auch Skorzelec beispielsweise oder Warnsdorf. Ja, insgesamt sind es 10 Spielstätten, wenn mich nicht alles täuscht, die da so zusammenkommen. Viele Kilometer voneinander entfernt teilweise. Und wirklich ein einzigartiges Festival, das so den europäischen Gedanken lebt wie kein anderes. Denn nur hier wird das Festival in 3 Sprachen abgehalten, in Deutsch, in Polnisch und in Tschechisch. Und es werden auch Filme aus den 3 respektiven Ländern zu sehen sein, jetzt noch bis zum morgigen Sonntag. Da gibt es noch so ein paar Wiederholungen. Heute Abend werden die Neiße Fische verliehen, also die Preise dieses Festivals. Es ist ein kleines, sympathisches Festival mit vielen Kinos so in der Peripherie, also dort, wo sonst wenig Kultur stattfindet, bringt das Neiße Filmfestival halt die Filme aus aller Welt. Nicht nur aus den 3 Ländern, sondern auch darüber hinaus. Dokumentarfilme, Spielfilme, Kurzfilme, Animationsfilme, alles dabei. Wirklich immer wieder ein einzigartiges Festival, das auch immer wieder flankiert wird von einem Rahmenprogramm. Da gibt es dann zum Beispiel die ukrainische Rapperin Aljona Aljona zu erleben auf der Bühne. Marion Brasch war vor ein paar Tagen da und hat gemeinsam mit Mascha Carella die Texte von Thomas Brasch vertont hier auf der Bühne in Zittau. Also wirklich auch ein rundes Festival zusammen mit dem wundervollen 70mm Filmfestival, das in Warnsdorf stattfindet, hier in Tschechien, gut 15 Kilometer von Zittau entfernt. Und dort sind dann alte, wundervolle Klassiker in Originalfilmmaterial 70mm auf einer, wie es heißt, die größte Leinwand Europas zu sehen. Also wirklich sehr beeindruckend. Das geht auch bis Sonntag noch. Da kommt dann noch Die Hard zum Beispiel. Stirb langsam, heute Abend läuft Oppenheimer in der 70mm Fassung. Und dazu gibt es noch ein 3D-Rundum-Kino, was man da erleben kann. Also viel zu sehen und viel zu erleben hier beim Neiße Filmfestival. Kommt noch rum, wenn ihr könnt. Es gibt hier noch Programm bis morgen, wie gesagt. Und Informationen dazu auf nicefilmfestival.net im Dreiländereck zwischen Zittau, Görlitz, Skorzelec und vielen anderen Orten, die ihr dann alle auch auf der Seite finden werdet mit dem kompletten Programm. Ist das noch zu erleben und ziemlich wundervoll. Ich grüße euch von hier und gehe jetzt wieder ins Kino. Tschüss!
We'll be right back.
muss Ihnen höllisch wehtun.
Denken Sie, da erzählen Sie mir was Neues? Ich habe 320 Gigs geladen.
Ach ja? Was sind das für Daten?
Ich habe keine Ahnung. Und auch keinen Transfercode, um sie entladen zu können.
Hey! Geht's dir gut?
Gut gemacht, Janie. Hast ihn zum richtigen Platz gebracht.
Kannst du helfen?
Weiß ich nicht. Er hat perforierte Synapsen. Der Versuch, die Daten zu entladen, könnte ihre Matrix zerstören.
Auf die Daten scheiße ich! Ich will, dass sie sie rausholen.
Ich wünschte, das ginge so einfach.
Der Filmstart der Woche.
Ja, wir haben wieder einen Filmstart der Woche. Und ja, da bin ich ja gespannt. Was ist das?
Das ist auf trockenen Gräsern aus der Türkei ein Film über einen Lehrer, der ja auf einer Dorfschule seit 4 Jahren seinen Dienst tun muss. Eigentlich möchte dieser Lehrer Samet viel lieber in Istanbul, in der Metropole sein, und er blickt auch auf seine Umgebung halt einfach so insgesamt herab, ist halt studierter Kunstlehrer, und im anatolischen Dorf findet er halt nicht so richtig den Anschluss, oder er verweigert sich halt auch da der Nähe sowohl zu seinen Kollegen, also den Lehrerkollegen, mit denen er in so einer Art WG, also praktisch schon ein Wohnheim für Lehrer, die da eingesetzt sind, wohnt, als auch zur Dorfbevölkerung, seinen SchülerInnen. Er blickt auf die alle halt so mit so einer leicht distanzierten Verachtung herab, hält sich für was Besseres und ist entsprechend auch einfach komplett unglücklich, wo er ist. Und der Film erzählt sehr langsam, zeigt uns dabei die Tristesse des anatolischen Winters und alte Schulgebäude, die aussehen, als wären die 70er Jahre nie vorbei gewesen. Was wahrscheinlich einfach auch eine gute Ausstattungsentscheidung ist, weil die in den 70er Jahren gebaut wurden und seitdem nicht mehr angefasst. Und ja, das Ganze ist halt, ich würde sagen, spannend erzählte Tristesse, weil dem Charakter ist halt langweilig in seinem Leben und er wünscht sich was anderes, aber der Film lässt es uns halt nicht langweilig werden, sondern zeigt halt auch, wenn es hauptsächlich in Dialogen passiert, das Ganze in immer wieder neuen, innovativen Aufnahmen, Ideen, wie die Kamera positioniert wird, wie sie sich bewegt, wie halt auch der Rhythmus und die Dramaturgie der Gespräche aufgegriffen werden. Dabei ist das Schauspiel auch ganz, ganz fantastisch. Ich möchte hier Denis Çilioğlu hervorheben, den Hauptdarsteller, der einen schlechten Lehrer, der schlecht gelaunt ist, der die ganze Zeit halt so eine unterschwellige Bedrohung ausstrahlt und Leute ohne zu blinzeln anstarrt. Also das ist fantastisch und sympathisch gespielt, dass man halt, man könnte halt auch am Anfang Mitleid mit der Figur haben und merkt dann halt die ganze Zeit, wie halt da auch irgendwie sich so eine, die Verachtung und Aggression so aufgestaut haben, dass er halt auch nicht mehr zugänglich ist für andere Leute. Im Laufe des Films passieren da 2 dramatische Wendungen in seinem Leben. Zum einen lernt er eine Frau kennen, die von Merve Dister auch sehr gut gespielt wird, und ist halt kurdisch, war halt in so einer Freiheitsbewegung mit drinne und hat einen Anschlag überlebt, wo sie ihr Bein verloren hat, und ist halt auch Lehrerin, und er lernt sie halt kennen und verkuppelt sie dann mit einem seiner Kumpels, und dann dann merkt er, dass die beiden halt eine echte Beziehung aufbauen, ist dann doch neidisch und möchte doch wieder rein in so eine Dreiecksgeschichte und halt einfach Sex haben, um zu beweisen, dass er es kann. Also es ist keine Liebesgeschichte, aber es ist halt einfach eine Beziehung, die diese Figuren zueinander aufbauen. Es gibt auch einfach spannende Gespräche zwischen ihm, der halt so diesen, ja, ich möchte gar nicht nur mit Leuten umgeben sein, die meine Meinung haben. Ich liebe auch den Widerspruch, und man muss auch provozieren, als mit so einer Grundhaltung da reingeht, und sie halt so, ja, was kann ich halt der Welt noch geben? Ich habe schon ein Bein für meine Bewegung verloren. Also halt diese Level von politisches Engagement und Selbstgefälligkeit zu halt, ich habe schon traumatische Dinge erlebt. In diesem Konfliktfeld findet da vieles statt. Und auf der anderen Seite er schenkt seinen Schülerinnen und auch einen Schüler halt auch ständig irgendwelche Dinge, wenn er aus der Stadt kommt oder sowas, also sammelt. Und mit einer der Schülerinnen baut er halt auch so eine Beziehung auf und sie hat halt einen Crush auf ihn. Und das kommt dann irgendwie raus, weil sie einen Liebesbrief geschrieben hat, hat sie nie jemandem gegeben, der wird dann aber gefunden. Und danach gibt es Beschwerden über ihn, dass er halt sozusagen übergriffig wäre gegenüber seinen Schülerinnen. Und ist er nicht wirklich, aber es ist halt eher, dass er neidisch auf sie ist, weil sie noch Potenziale hat.
Ja.
Also es ist kein Film über halt eben hier tatsächlich missbräuchliche Sachen, aber es ist halt ein Film über ungesunde emotionale Beziehungen von Lehrkräften. Also das halt, wie werden Leute zu schlechten Lehrern? Ist halt eine der Fragen, die dieser Film halt, glaube ich, einem beantwortet. Oder wie.
Das ist eigentlich eine sehr interessante Frage oft.
Ja, genau.
Und wie werden Lehrer zu schlechten Lehrern? Ne?
Genau, und hier lernen wir halt einen dieser schlechten Lehrer kennen und merken halt auch einfach seine Desillusionierung und wie er sich halt auch innerlich abkapselt, aber. Und gleichzeitig halt auch, wie das Dorfleben halt auch ja, trist sein kann. Und er läuft dann halt rum und ab und an geht er zum Polizeichef und spielt mit dem FIFA. Weil das ist halt einer der wenigen Leute, die halt so auch mit Herr Lehrer auf einer Ebene sind. Und dann geht er zum Tierarzt und trinkt mit dem. Und das sind halt so die anderen beiden Intellektuellen im Dorf, der Polizeichef und der Tierarzt.
Klingt auch ein bisschen einfach nach die Dorfbros. Der eine zum FIFA spielen, der andere zum Saufen.
Ja, exakt das ist es. Er hat dann eigentlich schon seine Dorfbros gefunden, aber ist natürlich auch unglücklich damit, weil er sich halt vorstellt, in Istanbul wird alles besser. Also mehr. Und der Film, wie gesagt, er ist 3 Stunden lang. Er ist türkisch mit Untertiteln, aber er bietet halt, also ist halt wirklich sehr, sehr gut gefilmt, sehr, sehr gut gespielt. Er bietet Überraschungen. Halt also wirklich Überraschungen, die Szenen, mit denen man nicht gerechnet hätte, dass die da vorkommen und Lösungen und halt auch selbst im Untertitel ganz, ganz fantastische Dialoge. Also tatsächlich auf trockenen Gräsern ist hier schon mein Filmstart der Woche und eine Empfehlung. Sehen könnt ihr das in der Passage und im Puschkino.
Das ist ja schön, sogar also in Leipzig und in Halle zu sehen.
Ja.
Und klingt schon sau interessant.
Ja. Das stimmt. Und es klingt auch so, also allein was du erzählt hast, wird ja wahrscheinlich noch nicht alles sein, weil ich meine, wenn ich hier lese 3 Stunden 17, das ist ja schon auch einfach eine Ansage mal.
Ja, nee, das ist halt Lauflänge. Ist halt schon wie eine Serie, die halt.
Das ist eine gute Lauflänge, aber es klingt auch so, als gäbe es da einfach anscheinend genug zu erzählen aus dem türkischen Landgebiet, sag ich mal.
Ja, genau, die Provinz.
Die türkische Provinz, genau.
Ja, und wir kommen ja später dann noch zu Filmen, der 90 Minuten ging und es langweilig war.
Genau, das ist halt auch wie so ein Ding von einem Film, halt ein guter Film kann nicht zu lang sein, so dieses Gefühl. Und wer Nuribille Ceylan schon kennt, also den Regisseur, der hat auch hier Once Upon a Time in Anatolia und sowas gemacht hat, den sozusagen sein Pacing und sein Stil kommen halt auch wieder durch. Und ja, in Cannes hat Meryl Streep halt auch für die Nebendarstellerin einen Preis gewonnen.
Cool. Also es ist immer schön, wenn Leute Filme machen, die auch was davon verstehen. Und das könnt ihr euch jetzt eben in Halle und in Leipzig anschauen.
So ist es.
Unser Start der Woche. Ja, was wollen wir denn jetzt machen? Willst du in dein Zimmer gehen?
Ich kann in mein Zimmer gehen. Vielleicht wollte ich das auch im Grunde. Ja. Ich habe das Zimmer der Wunder gesehen, den französischen Film der Woche oder so ähnlich.
Ja, den gibt es ja auch immer wieder. Da gibt es genau, ja auch positive und negative Sachen oft zu sehen. Was haben wir denn hier Schönes?
In dem Fall würde ich behaupten, ist das eher auch so ein negativer Fall. Also es geht um Thelma, die ist Mutter eines, ich glaube er soll 13... Hier steht 12, ja 12, 13, ich glaube, er wird bald 13. Er ist ein 12-jähriger Sohn, der so präpubertär schon ein bisschen am Rebellieren ist. Ne? Sie ist halt viel auf Arbeit eingespannt, hat einen Scheißchef auch, ist alles ein bisschen nervig. Der Sohn ist eigentlich beim Fußball angemeldet, will aber zum Beispiel lieber skaten gehen und so. Und man sieht am Anfang auch, wie er geht in der Schule hin und haut irgendeinem großen Bully-Typen anscheinend schön ins Gesicht. Kriegt dafür Stress und dann sieht man halt zu Hause, wie er in so einem Buch abkreuzt, XY, eine Schallern, sag ich mal. Und kurz darauf ist er mit seiner Mutter unterwegs, weil sie natürlich auch mit ihm schimpft und ihn von der Schule abholen muss, weil er sich da geprügelt hat. Da skatet er dann weg und es findet ein Unfall statt. Junge, nicht tot, aber erstmal künstliches Koma. So.
Er skatet weg.
Er skatet von der Mutter weg so ein bisschen und baut da, ne?
Ja, wird über manche sind früher weggerannt, jetzt wird weggeskatet.
Naja, er ist halt über die Straße unvorsichtig, ne? Auto, es macht Knall, weil Mutter passt auch nicht auf, weil sie am Telefon ist, wegen Arbeit, ne? Diese ganzen klassischen Sachen. Auf jeden Fall liegt er dann im Koma und dann findet sie dieses Buch von ihm eben, in dem seine ganzen Sachen, 10 Dinge, die er machen möchte, bevor die Welt untergeht. Da steht dann zum Beispiel drin, seinen Vater kennenlernen, weil das hat er noch nicht gemacht, von irgendeiner berühmten Persönlichkeit sein Skateboard unterzeichnet bekommen und noch ein paar andere, ne, was so 12-Jährige vielleicht sich auch vorstellen. Ich hatte nämlich auch 2 Stunden richtig gut eingedruckt. Das klingt nicht unbedingt nur nach einem 12-Jährigen. Das klingt wie, wenn sich ein Erwachsener ein 12-Jähriger ausdenkt und der müsste eigentlich 15 oder sowas sein, gefühlt bei vielen von den Sachen. Und da wären wir dann auch schon bei den Sachen.
Du bist nicht am Puls der Zeit, die Leute machen alles heute ein bisschen eher wie früher.
Okay, vielleicht bin ich schon zu alt, ne? Und dann geht eben die Mutter los und fängt an, das alles zu machen. So, das ist so das Setup.
Ja, und dann wird es richtig spaßig, lustig. Ist das eine Komödie eigentlich oder was Dramatisches? Was ist es denn?
Ich glaube, es soll irgendwie so ein Drama-Ding sein.
Eine Komödie.
Es soll zwischendurch auch lustig sein, aber ich sag mal so, ich fand es halt jetzt nicht unbedingt mega lustig, wenn sie auf der Intensivstation im Zimmer vom Sohn auf einmal Holi Festival nachspielen oder sowas und mit Farbpulver werfen. Das fühlt sich einfach komplett falsch an, weil ich mir so denke, auf welcher Intensivstation machst du das?
Wer lässt sich das machen?
Und wer macht das sauber? Ich frage mich, wer macht das sauber?
Das ist sogar ein Punkt im Film potenziell. Und die Frau geht auch irgendwie nach Japan, um einen Mangaka zu treffen, ohne Plan, ohne irgendwem zu sagen. Die kommt da an und hat anscheinend nicht mal ein Hotelzimmer oder sowas gebucht. Also so komplett absurde Sachen einfach. Ich weiß nicht, die Synchro hat dann noch dafür gesorgt, dass ich erst recht im Rosamunde-Pilcher-Land war, weil es sah auch einfach so aus. Ich hatte das Gefühl, ich bin wieder irgendwie 13 oder 10 und habe keinen eigenen Fernseher im Zimmer und sitze deswegen Sonntagabend im Wohnzimmer. Meine Mutter guckt Rosamunde-Pilcher. Genau so hat sich's angefühlt. Vielleicht mit einer kleinen Prise Til Schweiger noch oben drauf.
Aua!
Genau so habe ich mich auch gefühlt. Weil es wird einfach, es ist sehr viel Schmalz. Es ist dann irgendwie in Japan dann auch so hihi lustig oder so, oder mit dem Holi-Ding ist es auch so haha lustig, hier andere Kulturenkram und sowas. Also das ist zum Glück nicht ganz so arg, aber es schwingt auf jeden
Frankreich
Fall
Frankreich hat es irgendwie mit anderen Kulturen,
Frankreich,
oder?
Frankreich, ja, hat es irgendwie ganz großartig, so guck mal, andere Kulturen sind lustig zu machen. Es ist, also ich fand's alles echt nicht gut. Um es mal sehr nett auszudrücken. Damit ich hier nicht wieder irgendwie mich unbeliebt mache oder sowas. Wir haben schließlich nachher noch Freikarten für euch. Also wenn ihr ganz viel Lust habt, wenn ich euch ganz viel Lust mache auf das, dann könnt ihr das sogar nachher noch umsonst gucken. Das geht dann potenziell vielleicht klar, auch wenn ihr dann vielleicht am Ende auch sagt, wer gibt mir meine 98 Minuten wieder, die ich gerade in diesem Film verbracht habe. Ja, wie gesagt, ich war im Rosamunde-Pilcherland und dachte mir einfach nur, wann ist das hier endlich vorbei? Als ich das erste Mal das gedacht habe und auf die Uhr geguckt habe, war noch knapp eine halbe Stunde Film übrig.
Schon wenn man während des Films auf die Uhr guckt, ist schon, da ist schon ein schlechtes
Zeichen. Ja, wenn man so in der Maus rüttelt und dann irgendwie den Zeitlaufbalken hat und so ist, wir sind erst bei knapp über einer Stunde. Da sind noch 30 Minuten übrig. Was soll denn hier noch alles passieren? Also ich hatte wirklich nämlich das Gefühl, es könnte hier jetzt gleich zu Ende sein von dem, was erzählt wird. Aber es ging halt noch weiter.
Hat es dich überrascht, wie es weiterging?
Ich weiß nicht, ob ich an dem Punkt noch von Überraschung gesprochen hatte. Es war halt einfach dann die nächste Station, die abgehakt wurde irgendwie, die mir irgendwie erzählen sollte, wie Mutter hier auf Selbstfindungsphase ist, anscheinend mit den Dingen, die ihr Sohn sich ausgedacht hat. Weil sie ja auch dachte, es ist eine gute Idee, in den privat mehr oder weniger Tagebüchern ihres Kindes. Ich weiß, es liegt im Koma, aber ich dachte trotzdem so, ich finde es trotzdem irgendwie komisch, dass sie einfach an sein krass heiliges Notizbuch geht und da halt drin rumliest und dann halt Dinge tut, die er unbedingt tun wollte. Eben, so. Weil da sind auch dann irgendwie komische Dinge drin, wie halt irgendwie seiner Freundin hier irgendwie Liebe gestehen oder sowas. Oder seiner Mathelehrerin an die Brüste fassen. Solche Dinge stehen da drin und das macht sie dann halt.
Was?
Ja.
Ach komm.
Ja.
Also, dass das nur da drinnen steht, wäre schon, aber...
Also, ich meine, dass da drin steht, das ist ein 12-jähriger Junge.
Ja. Ja, vielleicht sollte sie die türkische Schulbehörde sie mal zu einer unangenehmen 15-minütigen Konferenz einladen.
Ja, vermutlich. Also, es gibt ja Vorstellungen, ne? Oder was man einfach wirklich machen will, ne? Aber da kann sie scheinbar nicht differenzieren. Sie ist scheinbar auch nicht alt genug.
Na ja, gut. Also, das ist halt echt... Da waren so viele Sachen, wo ich mir so dachte, ernst... Also, und wie gesagt, es ging mir auch noch viel, ich war dann auch immer zwischendurch ein bisschen verstört von dem, dein Kind darf anscheinend keine Privatsphäre haben oder sowas. Wie gesagt, ja, ich weiß, es liegt im Koma, aber das Kind ist halt noch nicht tot. So. Wenn er gestorben wäre, hätte ich es halt. Dann hätte ich es eher verstanden, dass er an sein Notizbuch geht, sag ich mal, und sein Tagebuch mehr oder weniger liest. Das
ist ein Traumbewältigungsding halt.
Genau, aber er ist halt nicht tot. Er lebt halt noch. Warum musst du da rumschnüffeln? Und vor allen Dingen, er wollte halt die Dinge selber erleben.
Ja,
so, was bringt es ihm, wenn seine Mutter die Sachen erlebt hat, die er unbedingt machen wollte?
Genau, wird das im Film in Frage gestellt?
Nee. Das wird einfach nur. Es ist einfach nur, sie ist die tolle Mutti, die dann irgendwie halt darüber hinwegkommt, dass ihr Kind im Koma gerade liegt so ein bisschen und irgendwie die ganze Zeit der Meinung ist, wenn sie diese ganzen Dinge tut, dann wacht er am Ende wieder auf.
Ja, ja.
Das ist ihre Esomasche so ungefähr so ein bisschen. Also so begründet sie bei manchen Personen auch die Dinge, die sie von diesen Menschen möchte. Ja. Sie sagt, das steht im Buch meines Sohnes und es könnte sein, dass wenn sie das tun, dann wacht er wieder auf.
Ja, also großes Kontrastprogramm, wenn hier auf trockenen Gräsern halt so die Beziehung zwischen Autoritätsfiguren und Kindern total kritisch betrachtet, analysiert und das dann halt, ich fasse halt meine Lehrerin von meinem Kind an die Tür.
Ja, oh Gott. Genau das.
Also, der unangenehme Film der Woche.
So könnte man es auch.
Gibt es jetzt zu sehen, natürlich. Ihr könnt diesen unangenehmen Film, haben wir Freikarten für den?
Wir haben Freikarten. Also wenn
natürlich! Ja, stimmt, hast du schon gesagt. Also, wenn ihr unangenehmes Kinoerlebnis haben wollt, dann könnt ihr dann am Ende, zum Beispiel bei unserem Quiz, Freikarten gewinnen.
Genau, und angucken könnt ihr euch das Ganze im Passage-Kino, im Regina, in der Schauburg und in Halle im Lux-Kino. Mit den Freikarten könnt ihr euch vielleicht selber ein Bild machen. Vielleicht denkt ihr auch, hey, Rosamunde Pilcher ist voll mein Ding. Dann ist das bestimmt auch voll euer Ding. Das ist dann auch okay. Vielleicht ein bisschen fragwürdig, aber na gut.
Ja. Und man kann das sogar noch steigern, wenn man in einen unangenehmen Film in ein unangenehmes Kino geht.
Naja.
Okay, also, dann wünschen wir alle, die hingehen, auf jeden Fall viel Spaß.
Genau. Wir machen auch weiter mit den Filmstarts der Woche.
Genau, und Lisa war für uns im Kino und hat sich den Buchstaben Q angeschaut, der scheinbar ein Tier ist, denn...
Die Kuh ist ein Tier, wir sind wahrscheinlich wieder bei landwirtschaftlichen Themen.
Genau, und da hören wir doch einfach mal an, was Lisa da uns mitgebracht hat.
Hallo ihr Lieben! Ich habe mir für euch die Q ist das Tier angeschaut. Das ist ein deutscher Film aus dem Jahr 2023, der jetzt in den Kinos startet. Der wird im Internet als Drama und Komödie deklariert. Ich kann euch jetzt schon mal sagen, es ist nichts von beiden meiner Meinung nach. Also wahrscheinlich noch eher ein Drama, eine Komödie habe ich da jetzt nicht persönlich nicht so sehr gesehen. Ich hätte es fast eher als Doku-Drama gesehen, aber auch das ist es nicht. Es möchte ein philosophischer Film sein, sagen wir es mal so. Und es geht um ein Dorf namens Marendorf in Niedersachsen, wo ein Schlachthof nebendran ist. Ein großer Schlachthof, wo Schweine geschlachtet werden. Und auf dem privaten Grundstück des Besitzers werden Schweineinnereien, Schlachtabfälle letztendlich aus einem großen Container ausgeschüttet. Der ist darüber natürlich total empört, ruft die Polizei und möchte Anzeige erstatten. Die zwei Polizisten kommen dann und die sind so ein bisschen der Audience-Surrogate in diesem Film. Also es sind zwei Polizisten, die relativ wenig von ihrer eigenen Meinung preisgeben. Man sieht das immer nur so an ihrer Mimik und Gestik und so einzelne Sachen, die sie sagen. Aber an und für sich sprechen sie nicht viel, sondern sie interviewen die BewohnerInnen, die Leute, die auf dem Schlachthof arbeiten und die ganzen Ämter, die so rund um diesen Schlachthof dafür zuständig sind. Und daraus ergibt sich dann ein recht großes Bild, wie Schlachthöfe in Deutschland arbeiten. Also es ist, glaube ich, ein ziemlich gut recherchierter Film, was für Vorgaben Schlachthöfe eigentlich entsprechen müssen, an welche Ämter sie sich wenden müssen, dass sie halt auch Tiermediziner, also Tierärzte bei sich im Schlachthof haben müssen, die überwachen, dass es den Schweinen so gut wie möglich geht, was natürlich auf einem Schlachthof, fragwürdig ist, ob das überhaupt möglich ist. Aber um diesen ganzen Vorgaben stattzuhalten und auch wie Schlachthöfe sich da sehr wahrscheinlich drumherum bewegen um diese Vorgaben. Weil letztendlich muss man einfach sagen, wie es ist Tierleid, was da passiert. Diese Schweine werden nicht gut behandelt, werden ewig durch die Gegend gefahren. Und es geht letztendlich auch ein bisschen darum, dass wie die Schweine behandelt werden. Und darüber reden alle, versuchen dann für sich irgendwie eine Position einzunehmen, wie sie zu diesem Schlachthof stehen, wie sie zu dem Konsum von Fleisch stehen und warum sie beispielsweise der Meinung sind, dass es vollkommen in Ordnung ist, Fleisch zu essen, aber vielleicht auch nicht der Meinung sind, dass es in Ordnung ist. Also da kommen auch fiktive TierschützerInnen zu Wort, AktivistInnen, das Ganze in, ich glaube, 94 Minuten. Ich muss gestehen, ich fand den Film sehr aufschlussreich. Ich wusste nicht so viel über Schlachthöfe. Also man lernt da echt eine ganze Menge. Er hat sehr viele Argumente für und gegen Fleischkonsum aufgemacht. Für mich natürlich eher gegen, weil ich mich mit den Argumenten für Fleischkonsum nicht besonders gut identifizieren konnte. Aber ich bin der Meinung, da kann jeder selbst so ein bisschen seine Schlüsse ziehen. Es war auch recht spannend gemacht, weil sie haben keine Seite, also man merkt eigentlich schon, dass der Film an und für sich gegen Fleischkonsum plädieren möchte. Aber sie haben alle Seiten meiner Meinung nach sowohl teilweise sympathisch als auch unsympathisch dargestellt. Also sie haben wirklich die ganzen Extreme jeder Seite einmal beleuchtet und auch das, was so ein bisschen dazwischen ist, und haben damit einfach eine wirklich große Gesellschaftsdebatte aufgemacht. Ich fand den Film, ich habe danach noch sehr lange darüber nachgedacht. Ich habe mich den Abend über auch noch damit beschäftigt, was ich da gerade gesehen habe, was es für mich eigentlich bedeutet, kein Fleisch zu konsumieren. Gleichzeitig, dann habe ich mit meinem Partner darüber gesprochen, wie es für ihn ist, dass er okay damit ist, Tiere zu essen. Und ich finde, dieser Film macht einfach, bewegt zum Nachdenken. Er ist nicht besonders gut gemacht. Also ich würde sagen, der ist auch ziemlich low budget produziert. Das merkt man auch einfach anhand der Schauspielenden, die jetzt nicht überragend gut sind. Aber trotzdem hat er mich gekriegt. Er hat mich bewegt. Ich habe während des Films, ich war immer mehr mit drin. Am Anfang habe ich gedacht, oh Gott, was ist das? Das ist ja furchtbar. Und es ging dann nach einer Weile, dass ich mich da wirklich reinversetzt habe und wirklich auch nachvollziehen konnte, was da jede Position möchte, was jede Position sagt. Und ich fand, das macht einfach sehr gut dieses Dilemma auf, in dem wir da als Gesellschaft auch einfach stecken. Dass wir eben Tiere zu unserem Vergnügen und Wohlbefinden essen letztendlich. Und ja, ich finde, das ist ein gutes Plädoyer gegen Fleischkonsum. Ich finde aber auch, dass es angemessen auch die andere Seite beleuchtet hat, dass man auch nachvollziehen kann, warum manche Menschen gerne Fleisch essen. Und insofern würde ich diesen Film einfach, um so eine kleine Anregung zum Nachdenken zu kriegen, vor allen Dingen, wenn man sich mit dem Thema noch nicht sehr beschäftigt hat, würde ich diesen Film empfehlen. Den könnt ihr momentan im Luru-Kino sehen. Da läuft er im Moment. Insofern ganz viel Spaß bei Die Kuh ist ein Tier und ansonsten, man muss den nicht unbedingt im Kino sehen, der kommt dann bestimmt auch mal irgendwann im Fernsehen oder kann sich auf verschiedenen Streamingdiensten angeschaut werden. Ganz viel Spaß!
Danke, Lisa. Ja, und wenn ihr ihn nicht auf Streamingdiensten angucken wollt, dann kommt es halt im Luru-Kino. Das kann man auch immer gerne unterstützen und dann mal ins Lurikin in die Spinnerei gehen und da schaut ihr, Kuh ist ein Tier. Ja, jetzt hören wir noch etwas Musik, ein bisschen passend, da ich hier Blair Witch 2 T-Shirt anhabe, ein bisschen Gothic-mäßig angehaucht, Blair Witch 2 Musik. Come again.
a boutique Jeep. Come on now, I lead you to shelter. Come on now, you know I'll take you down to the
Letzten Sommer hat der Sohn eines Freundes einen Hirnschaden erlitten durch einen Schlangenbiss. Der Junge saß gerade im Swimmingpool und schon hatte er einen Hirnschaden.
Geht es ihm gut?
Wem?
Dem Sohn deines Freundes.
Nein, du Idiot, er hat einen Hirnschaden.
Die Filmstarts der Woche.
Ja, und wir machen weiter mit Filmstarts der Woche. Der Woche. Tut mir leid, das war jetzt mein Hirnschaden scheinbar.
Einfach im Rhythmus bleiben.
Ja.
Das war schon die Überleitung für den nächsten Filmstart der Woche. Die Jasmin hat nämlich noch einen Film gesehen.
Genau, ich habe Joanna Malwitz Momentum gesehen. Das ist eine Dokumentation über die Dirigentin Joanna Malwitz und es geht im Wesentlichen um eine junge Frau im Kulturbetrieb, die sehr, sehr gut in ihrem Beruf ist und das Ganze mit Privatstress und Mutterschaft einherbringen muss.
Ist sie Lydia Tarr? Fragezeichen.
Nein. Aber, sehr guter gut. Punkt, lass uns darüber reden. Das Bild der Dirigentin ist halt ja mit Lydia Tarr ans Podium der Kinoöffentlichkeit getreten und wurde da halt eben sehr als so ein bis zum gewissen Grad einsames Genie inszeniert und auch als eine Person, die Macht über andere Menschen ausüben möchte, als erste Motivation bis zu einem gewissen Grad und auch fast schon eine antifeministische Figur, die sehr One of the Boys ist in ihren Ansichten, ihrem Auftreten.
Ja, Tarr hatte ganz starke Pick-Me-Vibes auf jeden Fall.
Ja.
Also die Frau.
Genau, und tatsächlich, wenn man Tarr jetzt vor kurzem gesehen hat, die Gesichtszüge von Joanna Malwitz haben was bisschen Cate Blanchettiges und halt auch das, halt wie sie auftritt, was sie trägt, das ist halt einfach wie Dirigentinnen aussehen bis zu einem gewissen Grad. Und sie könnte aber nicht unterschiedlicher sein, weil sie berichtet halt da sehr offen in diesem Film, der sie halt vom Ende ihres Engagements in Nürnberg, wo sie an der Oper war, hin zu ihrer künstlerischen Leitung im Konzerthaus in Berlin, wo sie dann die einzige Frau, die ein Konzerthaus in Berlin leitet, sein wird. Also die einzige Chefdirigentin, die ganze Stadt hat und wo sie halt auch bis hin zu so einem Symbol aufgebaut wird. Deswegen und in dieser Zeit, wo sie halt eben ja praktisch diesen Schritt macht nochmal in ihrer Karriere, ist sie auch schwanger und bekommt ein Kind und ihr Mann selber Simon Bode, glaube ich. Simon Bode ist Tenor und eben sprechend auch auf der Bühne teilweise in selben Stücken. Was heißt, dass sie halt eben das managen müssen, wie sie eben damit umgehen, dass jetzt ein Kind in ihrem Leben ist. Was halt ja durchaus für berufstätige Eltern immer ein Faktor ist. Und ja, letztlich liegt es daran, dass sie halt ein Team um sich herum hat. Also einen, halt die beiden Großelternpaare und ja, Presseagenten und sowas, die halt da das regeln. Man beobachtet halt eben, wie dieser Alltag da existiert, wie sie halt in einem Familiensystem ist, wie sie Leute um sich hat, die ihr helfen. Und das ist, ja, ist was anderes als in der Tat schon mal. Und sie erzählt halt von, auch immer wieder von Unsicherheiten, die sie hat. Also sie ist da sehr klar drin, dass sie halt eigentlich ein introvertierter Mensch ist und jetzt vor große Menschenmengen treten und spontan sein, also eigentlich nicht, das ist halt nicht ihr natürliches Ding, aber sie hat sich halt derartig in Partitur, also in Musik ist Dirigieren verliebt, dass sie halt das tun möchte. Und man bekommt halt die ganze Zeit auch mit, was für eine Faszination sie für Musik hat und fürs Schreiben von Musik. Also sie bewundert Komponisten, ist aber selber keine Komponistin.
Also sie kann das gut ausführen und findet das halt sehr faszinierend, was die Leute da genau, zum Papier bringen.
Genau, es gibt eine Szene, wo sie über Schuberts unvollendete Symphonie spricht und dann halt so sich die Frage stellt, so, woher wusste der, wie das Jenseits klingt?
Und das ist, ja.
Und das ist halt natürlich, also man merkt das schon, sie projiziert halt sehr viel auf die Musikstücke, die sie aufführt, also sozusagen, dass sie das eben, so klingt das Jenseits für mich, deswegen wusste Schubert, wie es klingt, also es ist halt so ein, also man kann da auch was lernen, sozusagen, wie sie an Musik herangeht, wie sie die interpretiert. Aber ja, also es ist, man lernt tatsächlich eben was über sie als Künstlerin, als Figur, wie sie, und eben, ja, wie sie eben das managt, das, ihren Alltag, und es kommt halt eben nicht dieses Genie-Ding durch, sondern eher eine Person, die halt super dedicated für ihre Arbeit ist und für die Sprache genauso sehr ein Werkzeug ist wie halt der Taktstock und Gesten, weil sie eben sehr präzise den Leuten erklärt, was sie ja von ihnen möchte, wie sie Musik gespielt haben will und eben wie sie mit dem Orchester kommuniziert. Das ist interessant zu hören und auch wie sie dann eben über sich selber und ihre Gefühle und ihre Ansätze und so auf dieselbe präzise Weise sprechen kann. Also es ist schon ein Mensch, der sehr reflektiert ist und eben sehr gut mit Sprache umgehen kann. Und das macht es angenehm, auch dem Film zu folgen. Und sehr also es gibt halt eben Einblicke, weil sie sich sehr gut ausdrücken kann, was sie empfindet und was sie will. Und ja, das Ganze geht halt auch einher mit diesem Thema von, sie ist halt eine der wenigen Frauen in diesem Metier. Es wird immer wieder aufgeladen und sie merkt halt auch, ja, dass es halt eben nicht normalisiert ist, dass sie diesen Beruf ausübt. Und da ist sie halt auch unzufrieden mit und genervt davon, dass es halt immer wieder das Thema ist, dass auch eben die Fähigkeit in den Hintergrund tritt. Aber es tut sie eigentlich nicht wirklich. Weil in Wirklichkeit muss sie so gut sein, wie sie ist, damit sie überhaupt wahrgenommen wird. Und es gibt halt auch Szenen, wo sie halt sich bewusst wird, dass sie Privilegien hätte, die sie bisher nicht nutzt. Also eine ist halt, wo sie mit Igor Levit, Pianist spricht und ihr klar wird, dass sie halt schon längst an dem Punkt ist, wo sie Forderungen, also wo sie einen Rider für ihre Kabinefahrer wegschicken könnte.
Dass aber Leute, sie hat das noch nie gemacht.
Nein, oder? Genau, sie hat halt sich immer selber darum gekümmert, dass sie ihren Kram hat. Und weil sie eben, also sie hat halt nicht den Gedanken, dass sie halt Leute schicken kann, dass die ihr
die richtigen Schokoriegel bringen.
Ja, immer genau.
Die linken Twix nur, ne?
Genau.
Zum Beispiel.
Ja, also ich komme mal das Beispiel, ich könnte mir auch einen Therapiehund bestellen. Ja, das sind halt so beispielhafte Szenen, wo dann halt deutlich wird, wie sehr dann doch eben sie Bescheidenheit performt, um nicht als...
Was hier irgendwie an sich auch nichts Schlechtes ist, wobei es wahrscheinlich vermutlich Menschen in der Position manchmal auch gut tut, wenn sie so einen Rider schicken können,
ja.
Weil wenn sie sich selber drum kümmern muss, hat sie ja nur noch mehr Dinge, an die sie denken muss.
Genau, es nimmt halt Stress raus,
das eben, zu tun. Eben, es würde halt einfach ihr Stress auch nehmen, vermutlich.
So. Genau, und sie ist halt, und das ist halt dieses, sie ist so gut, sie hat den Status, dass sie das tun kann, es ist auch nicht verkehrt, diesen Status zu nutzen für die Performance und ja.
Das klingt doch ganz schön spannend. Und ich musste nämlich tatsächlich auch an Tar, auch allein schon, als du das gerade meintest, habe ich mir nochmal das Poster angeguckt und ich finde, wenn man das Poster sich anguckt, ne, klar, die Kleidung wird vermutlich einfach so ein bisschen dieses, so sehen Dirigentin oder Dirigenten halt auch einfach aus sein, aber ich finde auch, wenn ich mir so in dieses Gesicht gucke und die Haare und sowas, bin ich auch so, mich, also ich habe schon das Gefühl, dass sich da bei dem Film Tar, zumindest was die fachliche Kompetenz angeht und die Optik so ein bisschen an ihr und eventuell Berlin, auch und Berlin, also wenn du das auch sagst, bin ich so, da wurde sie schon irgendwie bei ihr bedient anscheinend, wenn auch anscheinend zum Glück nicht, was die Persönlichkeit dann angeht, weil die scheint ja doch ein sehr netter Mensch zu sein einfach.
Genau, also
zumindest laut der Doku.
Ja, genau, man bekommt jetzt halt nicht mit, wie das Orchester alleine über sie lästert oder sowas, was bestimmt auch mal passiert, aber sie ist halt nicht, also ja, sie hat auf jeden Fall nicht diesen aggressiven, machtgierigen Eindruck, sondern eben tatsächlich eine Person, die halt einfach ein Nerd für ihr Interessengebiet ist und so gut ist, wie sie sein muss, um irgendwie Erfolg haben zu können, wie es halt...
Klingt irgendwie auch ein bisschen niedlich, dass sie einfach so ein harter Nerd ist für Dirigieren und Musik.
Ja, also ich habe auf jeden Fall auch durchaus mehr über das Handwerk der Dirigentin gelernt in dem Ding, weil es eben ja halt den kommunikativen Teil nochmal ja, mehr gezeigt hat, weil man eben bei den Proben und sowas dabei ist.
Wunderbar. So, und wenn euch da draußen das jetzt auch interessiert hat und angesprochen hat und ihr den Film sehen wollt, dann könnt ihr in die Passagekinos gehen. Da gibt's Joanna Malwitz Momentum zu sehen.
Genau, und ich würde auch sagen, da das Ding halt mit ihren, also mit Aufnahmen ihrer Konzerte unterlegt ist, ist es auch durchaus was sich lohnt, mit einer guten Soundanlage sich zu gönnen.
Da lohnt sich Kino also vermutlich dann auch nochmal mehr.
Ja, Lars hat uns noch einen Film mitgebracht und da werden wir gleich mal hören. Ein Kolibri hat uns mitgebracht, was er dazu zu sagen hat.
Hallo ihr Lieben, der Kolibri ist ein italienisches Familiendrama und von Familiendramen haben wir aus Italien ja in den letzten Jahren so einige gehabt. Irgendwie so eine recht ureigene Filmgattung. Alleine der Schauspieler Pier Francesco Favino, einer der größten Stars des italienischen Kinos, hat in den letzten Jahren mit Il Traditore und Nostalgia gleich zwei dekadenumspannende Dramen mitgeschaffen. Il Colibri, der Colibri, will nun ganz groß hinaus. Die Verfilmung von Sandro Varonesis preisgekrönter fiktionaler Biografie ist eine 6 Jahrzehnte, 3 Generationen umspannende Familienchronik. Regisseurin und Autorin Francesca Archibugi erzählt diese Geschichte aber nicht chronologisch, sondern springt über ein halbes Jahrhundert hin und her. Alles beginnt wie so oft in einem Sommer am Meer. Hier verlieben sich die TeenagerInnen Marco, der dann von Pier Francesco Favino als Erwachsener gespielt wird, und Luisa, die von Bernice Bejo dann nachher gespielt wird. Die beiden verlieben sich ineinander, doch ihre Liebe wird durch eine Familientragödie auseinandergetrieben, bevor sie erblühen kann. In den folgenden Jahrzehnten leben sie dann ihre respektiven Leben und Beziehungen, schreiben sich und begegnen sich aber auch immer wieder durch das Schicksal gebunden. Die Erzählung und Esmeralda Calabrias Schnitt agieren dabei äußerst assoziativ. So kommt es vor, dass wir in einer Szene Marcos schwierige Kindheit erleben und in der nächsten dann praktisch an seinem Sterbebett stehen. Das ist ganz schön verwirrend und ganz schön fordernd in jedem Fall. Mit der Vielzahl der Figuren ist das wirklich eine mittlere Herausforderung für Kinogänger und Kinogängerinnen. Pier Francesco Favino ist allerdings dafür ein wirklich enormer Gewinn für den Film, denn er trägt das Ganze und stellt erneut heraus, warum er zu den derzeit gefragtesten Meme seiner Generation gehört. Es gelingt ihm, seine Figur zu erden und eine Projektionsfläche für uns zu bieten. Er navigiert seinen Marco durch ein ausladendes Porträt der italienischen Oberschicht, das bis in die Nebenrollen stark besetzt ist und vortrefflich aussieht, einen am Ende aber doch dann ziemlich unberührt lässt aufgrund der sehr konfusen Erzählung. Der Kolibri läuft ab dieser Woche in den Passagekinos.
Hat denn Lass gesagt, wo das zu hören, zu sehen, zu finden ist, der Film?
Kolibri? Wir schieben es einfach nochmal nach.
Genau,
schieben wir es nochmal nach. Auf die Gefahr hin, dass er es gerade gesagt hat, weil wir nicht alles gehört haben. Wenn ihr euch der Kolibri angucken wollt, nach dem, was Lars so erzählt hat, dann könnt ihr in die Passagekinos gehen. Da läuft er in Leipzig.
Wo willst du denn hin, Elia?
Zu Ernesto, wohin sonst?
Der hat aber eine Lungenentzündung.
Das weiß ich. Ich will ihm die Motten aus der Lunge blasen.
Ach so, na, das ist dann was anderes.
Was sag ich doch?
Ja, sag ich doch, das ist doch was anderes. Sag ich doch.
Schön die Motten aus der Lunge blasen hier.
Schön die Motten aus der Lunge blasen. Und die Motten haben wir euch auch aus der Lunge geblasen mit diesem Knallerhit aus den 2000ern. So, aber der Nächste, der euch hier die Motten aus der Lunge pustet, das ist Matthias, denn er ist in der Leitung.
Puste.
Hallo Matthias.
Moinsen, Grüße. So.
Ja, Matthias, wir haben gedacht, ich habe leider das nicht geschafft mit Nightwatch. Ich dachte, ja, da gehen wir gleich drauf ein. Nightwatch. Genau, würde ich einfach mal schnell. Hast du damals in irgendeinem Nightwatch-Film von damals gesehen? Es gab ja ein Original und dann noch ein Remake.
Ja, genau, den Original mit Nicola Costa-Valde und dann den mit Ewan McGregor. Den habe ich tatsächlich mal gesehen vor 20 Jahren auf Pro7 irgendwie sowas. War solide, dachte ich. Ich habe den nicht mehr großartig in Erinnerung.
Ja, ich habe ihn leider nicht gesehen. Ich habe immer nur gehört, also es muss scheinbar gut genug gewesen sein, dass ja natürlich dieses Remake entstanden ist, soweit. Und jetzt ist ja tatsächlich eine Fortsetzung vom Original im Kino.
30 Jahre später. Nochmal dasselbe oder so ähnlich wahrscheinlich.
Da kommt sich schon jemand abholen. So sieht's aus. Ja, aber da den wir leider nicht gesehen haben, scheinbar solide. Die Fortsetzung scheint entweder unsolide zu sein. Aber ich denke mal, das ist natürlich interessant, so ein Film nach so vielen Jahren, weil der ist ja auch aus 90ern, End-90ern, der
Original. Naja, ich meine, knapp 25, 30 Jahre. Genau. Die Fortsetzung gibt es zu sehen in der Kinobar, im Regina, im UCI, im Cinemax und im Prisma in Halle. Das ist unser nicht gesehener Horrorfilm der Woche. Und dann kommen wir jetzt zum Horrorfilm der Woche.
Ja, ein kleiner Unterbrecher.
Den haben wir nämlich zu dritt gesehen.
Einen Sprecher Horrorfilm der Woche müssen wir auf jeden Fall machen. Oder das macht eben auch mal Matthias, weil er hier mit seiner professionellen Stimme. Aber wir haben alle ein unglaubliches Werk gesehen, im Kino Tarot.
Oder ne? Tarot, je nachdem, wie man fragt.
Tarot, ja. Es ist eigentlich ganz einfach. Ne? Wir sind Freunde, die sind tief in der Natur. Nee, eigentlich haben sie eine fette Villa gemietet. Von irgendwelchen schrägen Leuten, das nicht mal so interessant ist. Und auf der Suche nach Bier, nach dem Wichtigsten, was amerikanische Teenager halt suchen, wenn es alle ist.
Alkohol.
Finden sie eine verschlossene Tür, die natürlich kurzerhand aufgebrochen wird, wo es in einen Keller geht, mit vielen obskuren Sachen. Die haben alle mit Astrology zu tun. Fand ich gerade sehr passend, da Astrologie letztens von Jan Böhmermann nochmal total entzaubert wurde, wie das so ist. aber Astrologie ist ja mal in vielen Kulturen und bei vielen Leuten noch sehr hoch angesagt. Die Wissenschaft sagt andere Sachen. In einem Horrorfilm kann natürlich schräge, putzige Sachen mit Flüchen oder irgendwelchen Kram natürlich immer funktionieren. Da ist ja egal, ob das authentisch ist. Und natürlich finden diese Jugendlichen da, die Jugendlichen, also die jetzt 21 sind, die feiern das ja auch gerade, also die sind gerade erwachsen geworden, sind ja, deswegen benehmen sie sich natürlich das ganze Film wie Erwachsene, ne, das ist natürlich klar. zufällig kennt sich eine aus mit Astrologie. Sie treffen auf diese Kiste mit diesen interessanten Zeichen drauf, diese Holzkiste, klappen sie auf den Tarotkarten. Natürlich ist eine von denen da, die kennen sich aus, Astrologie. Warum? Ihre Schamba hat es mit ihrer Vergangenheit zu tun oder ich habe es mir einfach selber beigebracht. Ja, das so einfach ist das. Und
Matthias, machst du es dir auch immer schön so einfach, wenn du Drehbücher schreibst? Es ist halt einfach so.
Ja klar, was ich nicht weiß, wenn es irgendwas zu recherchieren gibt, dann bin ich da meistens zu faul für und denke mir das einfach aus, wie das so in etwa hinkommen könnte.
Und dann sagt die Person einfach, ich bin Autodidakt. Deswegen kann ich das.
Ich meine, fairerweise, viele Leute, die sich mit Tarot und Astrologie auseinandersetzen, die studieren das ja nicht, die machen das genau so. Die gehen
es gibt
dann
auch Kurse in Deutschland. Es gibt Kurse, Hochschulkurse in Deutschland, habe ich letztens in einer Sendung mitbekommen.
Okay. Ja. Die paar Leute, die ich kenne, die dem Freund in diesem Hobby, die sind tatsächlich auch Autodidakten, aber die Begründung in dem Film, ich glaube, darauf wird so hinaus, warum die das gemacht hat, ist dann auch ein bisschen holzhammerartig hineingezimmert worden. Wie so vieles in dem Film. Also, einfach um es nochmal grob zusammenzufassen, die sehr talentierte junge Dame, die nominell irgendwie die Protagonistin ist, wovon man aber nur hin und wieder was merkt, legt allen Anwesenden die Karten, die natürlich alle wahnsinnig creepy aussehen, die Kartendesigns.
Sind schön, das kann
man sagen. Was auch für niemanden eine rote Flagge ist. Das ist keiner seltsam. Und dann haben wir mit einem direkt 5 Minuten, 6 Minuten Expositionsszene um die Ohren gepfeffert, die sich angeht, als wäre sie von ChatGPT geschrieben worden. Weil da alles, was mit Horoskopen und Tarot irgendwie zu tun hat und ein paar Planeten einfach in einen Topf geschmissen, umgerührt und rausgekübelt wird. Was dann aber natürlich für die spätere Handlung wesentlich ist, weil nach und nach alle in keiner bestimmten Reihenfolge, glaube ich, korrigiert mich gerne.
Ich glaube schon, der Reihenfolge, wie die gelegt wurden.
Ja, okay. Ja,
also es hat tatsächlich
das wirklich, ja.
Genau, wer zuerst das Horoskop sowas gab es nämlich noch nie, dass Leute in einer gewissen Reihenfolge Final Destination umgebracht wurden.
Will ich ihn gar nicht ankreiden. Wie gesagt, es gibt ja so diese Horror-Tropes, die bedient werden müssen, ja mai. Aber genau, dann guckt man halt den Film, um zu gucken, wen es halt wie erwischt und wer dann am Ende noch stehen bleibt. Und ja, ich glaube, so richtig viele Vorschusslorbeeren hat er von der Kritik nicht bekommen. Und wir sind ja eigentlich immer relativ offen, wenn wir da in so Filme reingehen. Aber so richtig viele Lorbeeren hat er auch nachträglich nicht verdient, oder?
Nee, also ich bin ja ziemlich wütender über so einen Film als über ganz beschissene Filme, weil Kameraarbeit, Atmosphäre, wie das alles aussieht, bisschen die Songs sind cool eingebracht und alles ist sehr solide, nur das größte Ding ist, was dir bestimmt dein Herz bluten lässt, ist die Story und wie das alles da, und die Charaktere und wie die reagieren und überhaupt die Geschichte und warum das so passiert ist. Das ist das Platteste und Schlechte. Und da ist dann schade, wenn dann eben auch so die Schauspieler, bin ich jetzt auch nicht, waren I.O. für so einen Film, aber wenn dann alles mit Sound und Technik und gut produziert, es wirkt ja wirklich fett produziert und alles sieht sehr gut aus, und dann ist schade, dass die Story so dahin plätschert und einfach uninteressant ist. Ne? Also das ist wirklich, was mich am meisten ärgert. Ne? Wenn dann alles scheiße ist, dann denke ich, okay, aber wenn da Leute wirklich von der Technik her alles top machen und ja.
Ja. Ich finde das faszinierend, dass das, du magst ja die Transformers-Filme.
Ja.
Also nur so
Also den ersten als auf Level. Jeden Fall am meisten, der erste auf jeden Fall am meisten.
Ich meine, und selbst die haben ja nur so, dass ich finde ihn auch als Actionfilm vollkommen in Ordnung, aber selbst die haben, was Figuren angeht, so das Bare Minimum quasi angelegt. Und es funktioniert irgendwie, es unterhält. Und wenn nicht mal das bei diesem Horrorfilm gegeben ist, weil sich alle wirklich so dämlich verhalten müssen, dass der Film halbwegs funktioniert, dann und ist das schon bezeichnend.
Da muss ich sagen, ich hatte wirklich zu tun, dass ich nicht einschlafe zwischendurch, weil wenn dann von diesen Creaturen, die gute Designs sind, die man dann so sieht, die zeigen manchmal da, wo man ein bisschen Spaß hat, weil das sieht cool aus, aber weil die brauchen auch, um die Leute umzubringen und die zu verfolgen, das dauert so lange. Das dauert so, das ist ja so das, wo ich denke, Robert, na mach den doch jetzt mal endlich platt.
Das nennt sich Spannung, was die aufbauen wollen, Robert. Das hat nur anscheinend nicht so gut funktioniert.
Spannung ist bei mir geplatzt.
Ja, eben. Aber das ist ja, also ich meine, ich verstehe schon, warum das immer ein bisschen länger dauert.
Ja, aber es war aber langweilig.
Ja, aber es war halt nun mal genau das, wollten sie ja damit erzeugen.
Dich hat das wachgehalten, ne?
Es geht. Ich sag mal so, der Mensch, der immer wieder auf dem lautes Geräusch einspielen Button eingeschlafen ist, der hat mich wachgehalten, sag ich mal. Wenn wieder irgendwelche Monster in Nahaufnahme die Gesichter gezeigt haben, die cool aussahen. Also da bin ich auch voll dabei. Ich weiß nicht, wie es dir ging, Matthias, aber ich würde sagen, das Creature-Design ist, finde ich, was ich so in letzter Zeit gesehen habe, gehört es schon zu den besseren Sachen auf jeden Fall. Vor allen Dingen, weil es halt Practical Creatures waren. Es waren, wenn man auch auf die Credits guckt, Menschen in Kostümen, die halt irgendwie noch mit geilen Make-up und viel irgendwie Geschmollere und sowas im Gesicht hatten. Das war cool, aber wenn ich dann einfach immer nochmal gegen Ende jeder Sequenz 10 Sekunden ins Gesicht gucken muss und da jemand auf dem Trötgeräusch irgendwie einschläft oder sowas, das macht's halt nicht besser, aber es sorgt dafür, dass ich nicht einschlafe.
Es ist halt plump. Ich bin voll bei dir, dass das Creature-Design echt cool ist, auch wenn die am Ende dann alle immer dasselbe gemacht haben. Nämlich mal kurz Boom machen und kreischen.
Ja, das ist leider Gottes wieder nicht so gut.
Also gemessen daran, dass die halt unterschiedliche, die sind halt alle designt oder angelegt nach den bekanntesten Tarot-Motiven, also der Gehängte und der Tod und der Teufel etc. Gemessen, dass die Karten an sich relativ unterschiedlich sind, sind die Monster im Endeffekt alle wirklich optisch unterschiedlich, aber vom Verhaltensmuster von der Stange, was dann auch irgendwie eine gewisse Langeweile reinbringt. Vor allem, weil sie halt standardmäßig unbedingt nochmal in die Kamera gucken müssen, um zu kreischen, und dann sieht man halt nochmal die jungen, unbedarften Gesichter der sehr, sehr hübsch gecasteten jungen Erwachsenen, und es kommt halt keine Spannung auf. Man hat so ein bisschen das Gefühl, als hätten sie alle mal Shining gesehen, also die Regie-Du hat der Shining gesehen oder halt die Mike Flanagan-Filme und Serien, hatte gedacht, ah ja, wenn wir es einfach ewig lange rauszögern und am Ende irgendwie einen Knalleffekt haben, dann sind wir spannend. Hm. Aber so funktioniert es dann leider doch nicht.
Ich fand es sehr schade für Jacob Batalon, weil das war jetzt der einzige, den ich wirklich erkannt habe im Cast, sage ich mal. Den kennen die anderen vielleicht als Ned aus den MCU-Spider-Man-Filmen. Also das ist für mich auch der größte Name, glaube ich, der mitgewirkt hat. So, als ich den im Trailer gesehen habe, war ich so, ach guck mal, der macht jetzt in einem Horrorfilm mit. Das könnte dann vielleicht bedeuten, dass das was ist, was man sich angucken kann. So. Leider darf er hier auch nur die runtergedummte Version von Ned aus den Spider-Man-Filmen spielen. Er ist der komische Nerd, der aber auch, also was Matthias schon meint, es gibt zumindest eine Szene, bei der Figuren auf einmal so unfassbar dämlich handeln. So. Und ich sag mal so, ich bin ja auch jemand, der immer, gerade was Horrorfilme angeht, viel blödes Verhalten verzeihen kann, sag ich mal.
Besonders wenn es auch gut unterhält.
Ja, wenn die Leute dumm sind, aber ich Spaß mit den dummen Leuten habe, dann passt das. Dann dürfen die noch so blöde sein. So, aber wenn ich halt da sitze und mir einen Kopf fasse, dann wird es leider wieder problematisch.
Ja, vor allem, weil die auch nicht zu Ende gedacht sind. Es gibt da so eine Szene, ich weiß nicht, ob du die auf die anspielst, nach der Brücke quasi nach. Da gab es so einen Vorfall auf einer Brücke. Und danach gibt es Krisensitzungen und dann verhalten die sich auf verschiedene Art und Weisen. Und dann fühlt es sich so an, als würden zwei Figuren, nämlich der nervige Ex-Freund und Jacob Batalon, irgendwie die Figuren tauschen, nur damit was passiert.
Genau das hat Flo gesagt nach dem Kinobesuch. Ja.
Ja, weil es gibt davor nämlich eine Szene in einem Haus, wo sie am Rechner sitzen und recherchieren, wo sie sich komplett gegensätzlich verhalten und auf einmal wechseln sie einfach Positionen, wo ich mir auch so dachte, das passiert gerade nur, damit wir irgendwie eine Szene mit einem von den beiden bekommen, so ungefähr, eine Einzelszene, und ansonsten hat das keinen Purpose, es ist komplett dämlich, es ergibt null Sinn in irgendeiner Welt, sag ich mal, und das hat irgendjemand geschrieben und dachte sich so, hoffentlich fällt es einfach keinem auf, dass wir gerade einfach die Charaktere vertauscht haben, im Grunde.
Ja. Das ist so komplett an den Haaren vorbeigezogen und halt einfach faul, weil da irgendeiner gesagt hat, wird schon reichen für diesen Moment, und nicht nochmal doppelt gecheckt hat, ob das irgendwie trackt, weil ist ja nur ein Horrorfilm quasi. Ja,
und das tut halt dann immer weh.
Da merkt man dann, finde ich, hier Spencer Cohen und Anna Halberg, die es gedreht haben und halt auch geschrieben haben, dass das halt in beiderlei Hinsicht ein Debüt ist. Und das stimmt halt nicht. Die hatten dann offensichtlich gute Kameraleute und ein gutes Schnittteam. Mhm. Gerade in den ersten paar Minuten fand ich den Schnitt überraschend dynamisch und gut.
Der Einstieg fand ich auch sehr gut, und da dachte ich qualitativ, oh, da kommt was.
Die hat noch gute Art Direction. Also ich habe da in meinen Kreisen halt viel von den Leuten, die halt das Tarot designt haben, diese ganzen Bilder, die da drin vorkommen und sowas gemalt. Da haben sie halt auch wirklich, also Leute, die in dieser Horror-Szene ganz gut sind, Illustrationen geholt und schon einfach gute Ideen auch mit denen gemeinsam entwickelt. Und ich hatte eigentlich auch gedacht, vielleicht wird es ein guter Film. Aber bin jetzt auch erstmal, also ich glaube, ich habe das Beste schon gesehen, indem ich mir die Making-ofs und die fertigen Karten angesehen habe.
Ja, also die Karten würde ich auch sagen, die gehören mit zum Besten. Wie gesagt, ich fand es auch schade. Ich habe letztens mit Robert einen Trailer gesehen, und da war für mich die coolste Horrorfigur, das coolste Design im Trailer schon drin und im Film dann auch relativ früh. Das war für mich nämlich die High Priestess, also das komplette Setting mit der, mit diesen Kerzen drumherum und wie die aussah, fand ich großartig. Das Problem an dem Kill, der dann dazu passiert, nehme ich jetzt mal weg, das ist das, wenn du halt ein übernatürliches Monster hast, was irgendwie Leute umbringt, aber es dann anscheinend irgendwie mehrfach zuschlagen muss, bevor es jemanden tötet, fand ich halt auch irgendwie komisch, weil ich so denke, du bist ein übernatürliches Wesen und schaffst es nicht, jemanden mit einem Schlag zu töten. Dann dachte ich, während ich im Kino saß, so, vielleicht werde ich gleich wenigstens mit einem schönen Gewaltexzess belohnt, und dann kriege ich ein Handy, über das ein bisschen Marmelade gespritzt wird. Das war auch relativ enttäuschend.
Wenn sich das übernatürliche Wesen mit einem Haushaltsgegenstand behelfen muss, dann wird es halt unorthodox in der Tötungsart.
Ich finde ja interessant, wenn übernatürliche Wesen, die überall auftauchen können, wenn dann geflüchtet wird und dann werden Türen zugemacht. Aber das Wesen ist ja einfach irgendwo aufgeploppt. Also das hat sich irgendwo hingebeamt. Dann sind Türen, das ist ja nicht materiell sozusagen, das Wesen kann scheinbar, dann ist das auch eh, sind Türen egal. So, und dann, das ist so, ja, so Sachen.
Leider
ja.
Nicht so gut.
Ja, von vorne bis hinten. Dann auch dieser eine Moment, auf den du wahrscheinlich anspielst, Robert, wo einfach ewig nichts passiert. Hashtag Fahrstuhl. Oh, und die Auflösung dazu ist so selten dämlich.
Und dieses Ende da nochmal, dass da noch so, da kommen noch so Sachen, so Postkredit so rein und das ist so nichtssagend. Ja, und so. Dankeschön, super, danke, toll.
Klingt eigentlich auch nach einem guten Fazit schon fast wieder mit.
Ich meine, das ist ein seltsamer Film. Irgendwie nimmt er sich zu ernst für die Dämlichkeit, die er dann da hat. Ich meine, wenn man jetzt so einen Film guckt wie Night Swim, der einfach von vorne bis hinten grunddämlich ist. Von der Prämisse bis zur Ausführung.
Der hat mich aber gut soweit unterhalten. Er war, ja, aber besser trotzdem im Unterhaltungsfaktor.
Irgendwie fühlt er sich nicht. Also man wusste irgendwie, was man erwartet, wenn man in einen Film namens Night Swim reingeht über einen mordenden Swimmingpool, dass man das nicht zu ernst nehmen sollte. Und hier wirkte das halt, als hätten sie es versucht, aber nicht gekonnt irgendwie. Es wirkt, und ich weiß nicht, vielleicht ist das so der neue Trope von Sony-Filmen. Der Film fühlte sich so ein bisschen an wie ein Blumhouse-Film aus der letzten Generation, so Imaginary und Night Swim, die alle ein bisschen dämlich sind, aber irgendwie noch mit Augenzwinkern. Der wirkte eher wie Sony, wenn sie versuchen, einen Spider-Man-Universe-Film zu machen und es aber nicht gebacken kriegen.
Du meinst, Tarot ist das Madame Web der Horrorfilme aktuell?
Ein bisschen, ja.
Also ich kann dir sagen, ich glaube, mit Madame Web habe ich allen durch den Kinobesuch trotzdem irgendwie mehr Spaß gehabt.
Ja.
Hallo, war sehr böse. Ja. Wir haben trotzdem Freikarten am Ende der Sendung für euch.
Ja, nur für die besten Filme heute gibt es Freikarten. Ja.
Genau, das heißt, wenn ihr euch überzeugen wollt, wie schlimm es wirklich ist, könnt ihr selber gehen. Und ich weiß, ich habe schon von genügend Leuten mitbekommen, weil wir als Horrorpublikum sind ja auch einfach schwer tot zu kriegen, sag ich mal. Wir gucken uns ja einfach auch alles an und genauso gibt es da draußen noch andere Leute, die sich alles angucken und allein für die Leute haben wir vielleicht die Freikarten, damit die wenigstens kein Geld bezahlen müssen.
Und du hast ja auch gesagt, wer noch nie viel Horrorfilme und so gesehen hat, gar nicht oder so, dann kommen wir vielleicht, dann wird man auch, dann,
das,
ja.
Aber das gilt halt dann wieder nur für Leute, die eigentlich zu dem Film gar nicht ins Kino dürfen, weil er eine 16 hat und ich habe gesagt, das gilt halt für 14-Jährige oder sowas, die einen ersten Horrorfilm gucken oder für 13-Jährige. Aber die dürfen den Film, ich bin mir relativ sicher, dass der eine 16 hat, also ich habe jetzt nicht nochmal nachgeguckt, das werde ich jetzt live machen, aber ich bin mir sehr sicher, 16. Hat eine 16, oder?
Ja, ich habe gerade nochmal geguckt.
Ja. Ja,
holy.
Klar.
Also ist eine harte 16?
Nee. Nein, man sieht eben nichts.
Okay, es ist glaube ich, aufgrund von Stimmung mehr ab 16.
Ja, genau, das war so eine Frage, aus welcher Richtung diese Verwunderung kommt.
Ja, nee, also dann könnt ihr euch das vielleicht dann nochmal angucken. Wie gesagt, wenn es etwas hartgesottenere 13-, 14-Jährige gibt, dann könnte ich das angucken als erster Horrorfilm oder sowas. Ist das, glaube ich, tatsächlich ein guter Einstieg. Ansonsten, wenn es nichts kostet, guckt es euch an vielleicht. Habt vielleicht ein bisschen Spaß damit.
Ansonsten haben euch die Queens of the Stone Age halt schon Tipps gegeben, wie man den Film über die Zeit bringt.
Genau. Dankeschön, Matthias, dass du mitgemacht hast beim schlechten Film besprechen.
Gerne. Ja, also
immer wieder gerne.
Sehr schön. Also wenigstens habt ihr eine coole Besprechung gehabt und ja, dann überall zu sehen auf jeden Fall.
In allen großen Multiplex-Kinos ist klassisches Horrorfilm-Start. CineStar, Cineplex, das alles hier und noch viel mehr.
Ich möchte lieber was Heiteres sehen, mit kleinen Puppen, die sich ständig prügeln und schlagen. Oh, das finde ich schön. Kleine Figuren, die sich gegenseitig ständig schlagen.
Ja, kleine Figuren, die sich schlagen. Aber nein, wir haben jetzt noch zwei Filmstarts, die wir nicht gesehen haben. Und was haben wir denn nicht gesehen?
Wir haben unter anderem What Happens Later nicht gesehen. Das ist ein Retro-90er-Ding, aber in diesem Fall als romantische Komödie mit Meg Ryan und David Duchovny. Meg Ryan führt auch Regie und ich gönne ihr, dass sie halt ihre alten Tage nochmal nostalgisch nacherlebt und eben eine romantische Komödie aus ihrem ja, in ihrem Stil jetzt halt einfach nochmal Macht gefühlt.
Und selber ans Ruder geht, das ist auch schön.
Ja, genau, aber die Kritiken sagen mir, dass ich ihn nicht sehen muss. Also, es ist
schade,
halt,
weil David Duchovny ist auch immer cool zu sehen und so.
Ja, also ich hab halt drauf geguckt, wie andere es besprochen haben, hab dann gesagt, ich warte auf Streaming.
Alles klar.
Aber es gibt ihn überall.
Überall. Ja, und dann gibt es noch den neuen Ryan Reynolds-Film, den wir leider nicht gesehen haben, eigentlich ein Big-Budget-Film hier, If.
Ja, Imaginary Friends. Also wir hatten, also Matthias hatte eben Imaginary bereits angesprochen gehabt. Selbe Prämisse, was wäre, wenn unsichtbare FreundInnen real wären und ihre eigene Gesellschaft haben und Anliegen und Dinge tun. Und unter dieser Fantasy-Prämisse tut Ryan Reynolds in diesem Film Dinge. Das ist wohl ein ganz unterhaltsamer Kinder-Effekt-Fantasy-Film.
Und den gibt es natürlich jetzt überall in allen Multiplexen zu sehen. Und ja, dann. So, da sind wir mit den Filmstarts durch. Und wir kommen zu unserer beliebten
Die Filmriss-Sofa-Ecke.
Ja, und da erwarten wir jetzt eigentlich noch mal ganz kurz. Genau. Dankeschön, Flo. Den
Matthias.
Genau, Matthias. Der ist ja halt in Startlöchern. Der hält sich gerade bereit. Er ist und da ist Matthias schon am Start mit der Sofa-Ecke zu William Shatner, You Can't Call Me Bill. Und da war ich eigentlich auch sehr interessiert, aber Matthias hat ihn jetzt schon sich einverleibt.
Das habe ich wohl, heute Morgen zum Frühstück. Ja. Ein sehr entspannter, schöner Start in den Tag tatsächlich. Ja. Jo, ist auch ein guter Heimkinofilm. Ist ja auch nur, glaube ich, im Heimkino angelaufen jetzt, ne? Als DVD-Release. Und halt bei den, ich glaube, gängigen Streaming-Anbietern auch zu mieten und zu auszuleihen. Und ja, wie es der Name eigentlich schon verrät, bei einem Dokumentarfilm über William Shatner mit dem Namen William Shatner, You Can Call Me Bill, richtet er sich an Leute, die irgendwie eine Sympathie für William Shatner natürlich haben und irgendwie familiär mit ihm werden möchten, um ihn halt auch Bill nennen zu wollen. Shatner ist, wer es nicht jetzt den Namen sofort zuordnen kann, sehr, sehr berühmt als
T.J. Hooker.
Der erste.
Sorry.
Genau, berühmteste Rolle ist die des T.J. Hooker, dicht gefolgt von Danny Crane in Boston Legal. Und manche, ganz wenige werden ihn kennen als James Tiberius Kirk in Star Trek. Seit den 60er Jahren bis in die 90er, bis er dann das Zeitliche segnen durfte, das cineastische Zeitliche, war er quasi, war das seine Trademark-Rolle und ist es auch irgendwie auch noch heute. Und danach ist er halt wirklich Autodidakt geworden, macht viele Conventions, macht viele Reden, ist auch Jazzmusiker, hat tatsächlich selbst Star Trek-Filme inszeniert und auch Bücher dazu geschrieben. Also sehr prolific, der Dude. Und deswegen nimmt er jetzt quasi viele Jahre einer Karriere als Anlass, mal ein bisschen aus seinem FF zu erzählen, was er so gelernt hat. Wir haben es hier also mit einem Dokumentarfilm eigentlich über William Shatner zu tun, der eher weniger so ein Künstlerporträt darüber ist, wie er da hingekommen ist, wo er ist und die ganzen Stationen seiner Karriere abgrast und dann sagt, ja, und dann hatte ich diesen Flop und jenen Flop. So ein bisschen wie es jetzt bei Ennio Morricone-Dokumentation Anfang des Jahres war. Das ist hier nicht. Wir haben ja wirklich einen Mann im besten dritten Alter, der einfach sagt, okay, ich habe jetzt einige Jahre mich auf der Erde rumgedrückt und das aus meiner Karriere so ein bisschen mitgenommen. Und da geht es viel, auch fast schon poetisch, um die Natur, da geht es viel um die Erde, da geht es viel um so Themen wie Einsamkeit, aber auch Miteinander. Alles so Sachen, über die man sich Gedanken macht. Und die werden in Kontext gesetzt mit Rollen, die er halt auch gespielt hat, die das so ein bisschen untermauern. Also Filmfreunde, die da jetzt erstmal enttäuscht sind, dass das jetzt keine klassische Biografie eines Filmschaffenden ist, die kommen trotzdem auf ihre Kosten so ein Stück weit. weil es natürlich diese Snippets und die Clips aus irgendwelchen TV-Shows gibt oder halt auch Szenen aus Star Trek, die da gezeigt werden. Und auch kurz angedeutet wird von ihm, wie er sie eigentlich spielen wollte, um auch so ein bisschen seine Lebensphilosophie mit in die Szene reinzukriegen. Also von daher auf jeden Fall viele Sachen, die der Film so ein bisschen abgrasen möchte. Er geht dabei aber nie so richtig in die kreativen Vollen. Also es ist William Shatner, der die meiste Zeit in die Kamera redet oder als Voice-Over irgendwie was erzählt oder in Kontext setzt, was wir dann sehen, ob sein Ausflug ins Weltall ist mit Jeff Bezos, wo er ihn quasi nochmal so ein komplett die Perspektive auf die Weltgeschichte geändert hat, weil er dann auf einmal festgestellt hat, wie precious, also wie wertvoll der Planet ist, etc. Oder ob es halt seine Anekdoten sind, wie er sich als Kind ins Kino begeben hat und dann 3 Stunden nicht wieder rauskommen wollte und sein Vater ihn quasi vom Geländer zerren musste, weil er Bambi zum 4. Mal jetzt gucken wollte und nicht mehr durfte. Und das ist William Shatner.
Schön.
Hat halt auch diese Erzählweise, die einfach sympathisch ist, und der hat so eine angenehme Märchen-Onkelstimme und deswegen hört man ihm auch gerne zu. Ich habe den Film jetzt in der deutschen Tonfassung gesehen, wo man das so ein bisschen im Hintergrund noch hört, aber es ist natürlich deutsch drüber gesprochen, was ich ein bisschen schade finde. Also wer des Englischen halbwegs mächtig ist, sollte sich den auf Englisch geben, weil das ist einfach so viel Charme, die da von dem William Shatner mitkommt. Alles in allem also wirklich vor allem wahrscheinlich für Freunde und Fans von William Shatner und Star Trek und Boston Legal einen Blick wert und T.J. Hooker natürlich. Mhm. Es ist ein Film, der eher so ins Metaphysische geht, was William Shatner aus dem Leben rausgezogen hat, aber bei dem auch Filmfreunde auf jeden Fall auf ihre Kosten kommen, weil es halt auch ein Ritt durch die Zeit ist und viele, viele Clips gezeigt werden. Von daher eine Empfehlung, nicht uneingeschränkt für alle. Er ist jetzt nicht das komplette Publikum begeistern, weil die noch nie was von William Shatner gehört haben. Aber alle, die zumindest ein Modikum an Sympathie für ihn aufbringen, den kann ich da auf jeden Fall einen Blick zu raten. Ob es jetzt 18 Euro für die DVD sein muss, vielleicht eher nicht. Das aber so ein Streaming-Angebot ausgeliehen, das kann man auf jeden Fall machen.
Ja, klingt sehr, sehr interessant. Das ist auf jeden Fall, ja, spannend. Ich wollte jetzt gerade noch was dazu sagen und jetzt bin ich da irgendwie abgedriftet. Wollte nur gerade gucken, von welches Label hat es denn hier aufgelegt bei uns.
Ach so, guter Punkt, warte, der ist Misty. Wo ist es? Polyband,
V-W-G. Okay, genau, das wird nur erwähnen.
V-V-G.
Von Polyband. Ja.
Yes.
Genau. Wunderbar. Ja, danke, Matthias. Ich wünsche dir auch noch ein schönes Wochenende. Freust du dich demnächst noch? Wir haben noch ein bisschen Luft. Freust du dich noch auf einen neuen Kinostart demnächst? Gibt es noch irgendwas, wo du sagst?
Du gehst doch bestimmt auch nächste Woche ins Kino,
Matthias. Ach ja!
Von diesem Indie-Filmer George Miller.
Matthias und Furio, da sind zu wenig warm geworden.
Ja, ich bin halt dann doch der Typ, der irgendwie ein Drehbuch mag.
Ach, Alter, jetzt kommt er wieder damit.
Die fahren nur hin und zurück, hat Matthias gesagt.
Ja. Die fahren eine Parabel und dann ist der Film zu Ende. Und dabei verschwenden sie Ressourcen ohne Ende in einer Welt, wo es keine Ressourcen gibt.
Das reicht vollkommen aus. Okay, wir drücken mal Matthias jetzt aus hier.
Ja, wir hören jetzt William Shatner mit Common People.
Ich gucke ich mir nochmal an. Und dann bin ich wahrscheinlich sehr gnädiger.
Und freust du dich auch, wenn wir noch 2-3 Minuten haben, würde ich einfach aktuell Cannes ansprechen, weil das läuft ja gerade, dieses große Filmfestival, wo ja Furiosa schon Premiere hatte, alle begeistert waren.
Alle waren begeistert, hörst du das, Matthias?
Robert, meine Ohren tun weh.
Alle mögen auch Avatar 1 und 2.
Ich würde aber, was ich viel spannender finde, ist einfach Francis Ford Coppola und Megalopolis. Ich weiß nicht, habt ihr es mitbekommen, was es da für einen Meta-Gag gab?
Nein.
Also, Spoiler für Megalopolis, keine Ahnung, ob das relevant wird, aber in Cannes gab es wohl einen Moment, in dem Adam Drivers Figur im Film interviewt wurde von einer Person aus dem Publikum. Da wurde das Licht angemacht im Saal, da kam jemand auf die Bühne und hat ein Interview geführt mit Adam Drivers Figur im Film. Und der stand auf der Bühne und hat das vorgetragen. Und also leider sind wir im Radio, aber ihr hättet euch gerade gerne Matthias Blick gezeigt, der ultra verwirrt war. Und ich habe auch schon mit Menschen, die das auch schon mitbekommen haben, diskutiert darüber, was wohl passieren wird in der Kinoversion.
Weil es gibt ja immer Cannes-Festival-Version und dann ist es vielleicht nicht die Festival-Fassung, die wir sehen, könnt ihr euch mir vorstellen.
Ich will aber diese Version sehen Und ich habe gesagt, ich würde mich auch anbieten, potenziell im Kino bei ausgewählten Vorstellungen dieser Person auf der Bühne zu sein, die mit Adam Driver spricht. Oder ich wünsche mir irgendwie eine Stimme aus dem Off oder irgendwelche Untertitel, die die richtigen Fragen stellt, weil es wurde ja gedreht, dass Adam Driver darauf antwortet und es scheint ja irgendwie auch Bestandteil des Films an sich zu sein. Wobei wahrscheinlich kann man anscheinend viel aus diesem Film wieder rausschneiden, weil ja eh keiner ganz begreift, selbst die, die mitgemacht haben, um was es geht und was da alles so passiert. Und genau deswegen will ich es unbedingt sehen.
Wenn da Untertitel eingeblendet werden, dann wirkt das dann richtig Meta, weil es ist dann wie so ein Morrowind, so ein altes RPG.
Ja!
Wo die Fragen nur eingeblendet werden und dann der NPC darauf antwortet.
Genau. Aber ja, das hat mir noch mehr Lust auf Megalopolis gemacht und alle Wertungsstimmungen, die man mitbekommt, machen mir auch mehr Lust darauf, weil es anscheinend ist, die Leute finden es entweder fantastisch oder hassen es und finden es abgrundtief scheiße.
Es gibt Vergleiche mit The Room, das finde ich sehr abgefahren.
Ja, die Leute haben gesagt, das ist eine 250-Millionen-Dollar-Version von The Room.
Gut, das...
Wow!
Dann bin ich auf jeden Fall auch on board.
Ich bin dabei, ja.
Ich packe meine Löffel ein, ja.
Das Gute ist, wir kriegen ihn ja in Deutschland auf jeden Fall ins Kino, weil für Amerika hat er noch keinen Kinoverleih. Aber die Konstantin hat in Deutschland dafür gesorgt, dass Francis Ford Coppolas Megalopolis ins Kino kommt.
Darauf können wir uns freuen.
Ja. Okay, Dankeschön und für die Eindrücke. Und jetzt freuen wir uns auf Wilhelm Shatner, ne?
Ja, wir spielen ein bisschen seine Musik.
Na dann. Super.
Nämlich das Cover von Common People von Pulp.
She came from Greece. She had a thirst for knowledge.
Ja, und war geil. Und wenn ihr jetzt kommt, aber das Wichtigste, habt darauf gewartet, dieses Ding.
Ja, dieses.
Das Filmriss Filmquiz.
Und auf eine Anspielung in meinem Kopf habe ich das hier rausgesucht.
Hey Baby, komm nicht jetzt. Carter!
Hier scheint ja ein Klassentreffen stattzufinden.
Hey, lass das.
Wann wollen Sie hier wegziehen?
In 2 Wochen.
Wirklich schade.
Carter, du blöder
Arsch! Wir verlieren unsere Lieblingslehrerin.
Baby, komm jetzt.
Hör zu, Leute, ich muss euch unbedingt was sagen, okay? Ihr habt doch hier ganz Leben hier gewohnt, nicht?
Ja.
Ihr werdet es mir
und
wahrscheinlich nicht glauben.
Jetzt muss sie hier wegziehen.
Hört mir zu.
Und das alles in Gefahr!
Hört endlich auf, alle beide, verstanden? Sie sind tot und wir leben. Damit müssen wir uns abfinden. Ich lasse jedenfalls nicht zu, dass dieser Flugzeugabsturz die wichtigste Sache meines Lebens wird. Mein Leben geht weiter, Carter. Wenn du dein Leben damit verbringen willst, Alex jedes Mal verprügeln zu wollen, wenn du ihn triffst, dann kannst du von mir aus tot umfallen, verdammt!
Ja, und wenn ihr es wisst, dann...
Schreiben an filmriss@popculture.de.
Das letzte Mal war die Auflösung X-Men Original Wolverine und es gibt zu gewinnen das Zimmer der Wunder. Freikarten, Tarot, Freikarten und für If Freikarten und ein Drawing-Tablet. Ja, und damit sind wir hier. Rousey.
Filmriss, das Kinomagazin bei Radio Blau und Radio Korax.
Ja, es war eine super geile Sendung. Ich glaube, da war für alle was dabei, besonders für die Horrorfreunde. Danke, Matthias, dass du hier uns beigewohnt hast. Achso, warte. Irgendwo? Warum ist hier... Da, jetzt. So, Matthias, du warst nicht falsche Taste.
Achso, dann trotzdem gerne, immer wieder. War schön.
Ja, ihr darf jetzt nicht jeder sprechen, das geht ja nicht. Flo, danke, dass du mit mir gelitten hast im Kino.
Bitte schön und bei Silikum.
Und danke, Jasmin, du hast ein bisschen was Schönes reingebracht.
Ja, immer wieder gern.
Tschüss.